Ich muss mich erstmal umpacken, Brille anziehen. Auch von mir einen schönen guten Morgen, auch an den Livestream. Oh, ich bin noch ganz, ufergerichtet, nicht, wird der Saarländer sagen. Also so das Herz klopft irgendwo. Auch ein bisschen wegen der Aufregung. Das ist immer so, wenn ich predige, aber auch so, weil ich, Claudia hat es so zum Schluss nochmal zum Ausdruck gebracht, so dieses Gegenwart Gottes und Geist Gottes hier zu sein und das zu erleben, dass das nicht nur ein Spruch ist, sondern dass er wirklich hier ist. Das finde ich schön und macht mich froh. Ich habe die letzten Wochen über ein Thema nachgedacht, was ich euch heute Morgen mitgebracht habe. Und ich hoffe mal, dass ihr es halbwegs genauso interessant findet wie ich. Sonst könnte es vielleicht ein bisschen langweilig für euch werden. Ansonsten könntet ihr hoffentlich eine interessante Zeit haben. Mal sehen. Meine Frage, die mich so ins Nachdenken gebracht hat, war die Sache: Warum fühlt sich das eigentlich oft so an, als hätten Worte überhaupt gar keinen Sinn? Kennt ihr dieses Gefühl? Die Kinder haben, bestimmt. Die Lehrer sind, bestimmt. Da wird die ein und selbe Sache, und das ist jetzt kein rhetorisches Ding, sondern wirklich zum hundertsten Mal gesagt, und das ist irgendwie, als sei das nie passiert. Das geht einfach irgendwie ins Leere. Aber ich muss nicht bei meinen Kindern oder bei meiner Schulzeit bleiben. Das ist ja irgendwie, hat mit mir im Moment ja nicht mehr so viel zu tun. Aber auch in den Beziehungen, in denen ich lebe, merke ich das von mir auch. Weiß nicht, wie es euch geht. Und das ist nicht immer so ein Grund zum Lachen, sondern oft zum Streit oder zum Weinen, weil ich da eben auch merke, ich bin auch nicht besser als meine Kinder. Wie oft muss das ein und selbe immer und immer wieder gesagt werden und man hat den Eindruck, man hätte es auch der Parkuhr sagen können. Ist doch krass, weil gleichzeitig wissen wir alle um die Macht von Worten. Sätze, die ewig her sind und an die wir uns doch noch genau erinnern. Dinge, die Menschen gesagt haben, die sich in uns eingebrannt haben und seither unser Leben prägen. Und meine Frage war so, ja, was macht denn jetzt bitte schön den Unterschied zwischen den Einworten, die so an uns ablaufen wie an einer guten Gore-Tex-Jacke, so der Regen, das trifft uns gar nicht. Und den anderen. Und jetzt will ich mal so ein bisschen theoretisch an das Ganze rangehen. Was unterscheidet die kraftlosen Worte von denen mit Kraft? Es gibt Bereiche in unserem Leben, da gibt es das nicht. Da haben Worte immer Gewicht. Da gibt es diesen Lotusblüten-Effekt, gibt es nicht. Wenn der Hauptmann zu seinem Gefreiten einen Befehl ausgibt, dann gibt es da wenig Spielraum. Dann hat das Wort Gewicht und der macht das. Wenn du eine Vorladung vor Gericht bekommst und als Zeuge befragt wirst, dann wirst du noch mal vorher über deine Rechte und Pflichten aufgeklärt und dann der Wahrheit verpflichtet, zählt danach jedes Wort, was du sagst. Und auf das, was du sagst, wird ein Angeklagter entweder verurteilt oder eben freigesprochen. Und wenn du lügst, dann hast du ein echtes Problem. Wenn du Kaufmann bist, sogenannter Vollkaufmann, dann tust du rechtskräftige Geschäfte tätigen allein durch dein Wort. Du brauchst gar keinen Vertrag. Das ist alles, du sagst es und es hat das volle Gewicht. Eine weitere Gelegenheit, bei der das Wort zählt, das kennen auch viele von uns aus der eigenen Erfahrung, aber alle kennen das. Wenn es ums Heiraten geht und zwei dann vor dem Standesbeamten erscheinen und der Standesbeamte dann die Frage stellt, ob man den und diejenige jetzt heiraten möchte. Und aufgrund dieses Ja-Wortes ist das rechtskräftig. Die Unterschrift ist hinterher nur noch eine Bestätigung, aber der eigentlich rechtskräftige Akt ist das Wort, ist das Ja. Oder nein, aber das ist natürlich dann krass. Hätte man sich vorher überlegen sollen. Was zeichnet also alle diese Situationen aus? Da wird Menschen Autorität, Vollmacht über andere Menschen verliehen, die ihnen Macht geben, Dinge in ihrem Leben zu beeinflussen. Der Hauptmann hat mir als nicht mehr Bundeswehrangehörigen gar nichts zu sagen. Der kann mir befehlen, was er will, das interessiert mich nicht. Diese Art von Autorität ist eine gesellschaftliche oder eine staatliche Autorität. Die Polizei oder der Polizist verkörpert die Handlungsautorität des Staates. Ne? Solange der seine Uniform anhat und mich beim Zu-Schnell-Fahren auf die Seite holt, hat er mir was zu sagen. Wenn er seine Uniform ausgezogen hat und privat hinter mir herfährt, kann er sich über mich ärgern, aber mehr nicht. Und der deutsche Staat hat auch nur Autorität gegenüber deutschen Staatsbürgern. Als Franzose bist du total entspannt gegenüber der deutschen Polizei, einem deutschen Gericht oder der deutschen Regierung, den deutschen Gesetzen, weil es ist einfach nicht deren Zuständigkeitsbereich. Sie haben keine Vollmacht über dich, solange du in Frankreich bist. Wenn du in Deutschland bist, sieht es natürlich wieder anders aus. Das waren jetzt aber nicht so sehr die Punkte, an denen wir die Macht der Worte in unserem Leben erfahren. Also ich glaube, wenige von euch haben überhaupt jemals vor einem Offizier oder einem Richter gestanden. Polizisten, Standesbeamten vielleicht noch mehr, aber das ist jetzt nicht so, dass diese Worte sind, wo wir denken, boah, ey, der, ne, weißt du noch damals das Wort. Wenn wir uns überhaupt daran erinnern, ist das ja eher so dumpf im Gedächtnis noch. Nein, die Bereiche, in denen Worte unser Leben bestimmen, sind die, die von Menschen kommen, die uns was bedeuten. Worte von unserem Vater, von unserer Mutter, dem Bruder, der Schwester, dem Freund, der Freundin, des Ehepartners. Was diese Gruppe von Menschen zu uns oder über uns sagt, das hat ein anderes Gewicht als das von entfernten Bekannten. Diese Gruppe zeichnet aus, dass wir in einer persönlichen Beziehung zu ihnen stehen. Wir haben eine Art Liebesbeziehung oder ein Vertrauensverhältnis zu ihnen. Die Liebe des Vaters, der Mutter zu seinem Kind und des Kindes zu seinen Eltern. Immer dann, wenn wir Menschen nah an uns ranlassen, öffnen wir unser Inneres und damit geben wir ihren Worten auch die Macht, direkt zu uns zu sprechen. Bei dieser Art von Worten braucht es aber noch eine weitere Bedingung, damit die Worte ihre Macht auch ausüben können. Ich muss ihnen Glauben schenken. Ich muss sie für wahr halten. Ansonsten passiert nämlich auch nichts. Bei den Worten, die aufgrund von äußerer Autorität gesprochen werden, ist das nicht nötig. Da kommt es nicht drauf an, ob ich da ein Ja zu habe oder nicht. Das muss ich nicht glauben. Da muss diese Autorität nur begründet sein oder von mir anerkannt sein. Also können wir schon mal festhalten, dass es entweder Autorität oder eine Vertrauensbeziehung zu einem Menschen geben muss, damit sein Wort Macht oder Einfluss auf ihn hat. Rudi, jetzt kannst du vielleicht mal das erste Bild zeigen. Jetzt ist zumindest auch meine Beobachtung, dass wir alle miteinander offenbar die negativen, die destruktiven, die kritischen, lieblosen, zerstörerischen Worte irgendwie leichter an uns ranlassen als die Segensworte, die Liebesbekundung, das Lob, die Ermutigung, die Bestätigung, schlicht die positiven Worte. Das kann zum einen eine ganz einfache, aber erschreckende Erklärung haben, nämlich die, dass uns solche negativen, kritischen Worte viel leichter über die Lippen gehen als die positiven. Wie sagt der Schwab, nicht gelobt ist geschimpft genug, nee, umgekehrt, nicht geschimpft ist gelobt genug, so rum. Und das ist eine traurige Sache und zu der Gruppe von Schwaben im geistigen Sinne zähle ich mich leider auch. Das Negative, das ist so im Flow, das geht so easy, kommt quasi aus dem Rückenmark und bei den Positiven, da geht die Zunge gar nicht mehr so richtig rund, da weiß nicht, fühlt man sich irgendwie so doof, das ist doch jetzt so, ich weiß nicht und weiß nicht, ob es nur mir so geht. Aber diese Erkenntnis, diese traurige Erkenntnis, kann von niemand anderen als von dir selber oder von mir geändert werden. Entscheide dich einfach, diese negativen Dinge, die ja alle richtig sind, oft leider, für dich zu behalten und die positiven auszusprechen. Wie soll denn der Empfänger dieser Worte anders damit umgehen, als sie zu glauben? Und da er keine oder viel weniger positive Dinge dem entgegensetzen kann, braucht es auch nicht zu verwundern, wenn das Bild von sich selbst dann irgendwann auch negativ ist. Das spricht uns aber jetzt an als diejenigen, die Worte sagen. Jetzt nochmal zurück in die Perspektive derer, die zuhören, die Worte hören. Und zu dem, was ich gerade gesagt habe, gleich die Gegenbemerkung zum Anfang. Diese negativen Dinge, die andere über uns sagen, wir müssen sie nicht einfach glauben und innerlich Ja dazu sagen. Warum haben wir aber solche Schwierigkeiten, diese negativen Dinge nicht zu glauben und die positiven zu glauben? Woran liegt das? Ich habe eine Kollegin, das ist ganz schräg bei der, die hat das schon von sich als Muster erkannt. Jedes Mal, wenn irgendjemand in der Firma zu ihr was Positives sagt, ein Lob oder sowas, dann glaubt sie das nicht. Sie sagt, das ist, dann sieht sie die Ironie da drin oder die Verarschung oder es kann doch nicht ernst gemeint sein. Und sie ist unglücklich damit, weil sie es irgendwie, wird es gern nehmen, kann es aber nicht. Krass, ne? Woran liegt das? Also es gibt so den Typ, bei dem ist das so eine Masche, die quasi ständig auf der Suche nach Lob sind und auf die Art hoffen, ständig positive Rückmeldung zu bekommen. Das ist aber dann ein krankes Verhaltensmuster und ich würde das mal nicht als die Regel ansehen. Und auf Dauer ist das auch ein echter Killer für Beziehungen. Das hält man nämlich irgendwie nicht aus. Weil das hat so Fass ohne Boden Charakter, das hört nie auf. Aber ich glaube, da ist was Tieferes in unserem Innern, was sich da meldet und sagt, ich weiß doch, dass ich nicht gut bin. Und alles, was ich vermeintlich oder wirklich gut mache, ist bei Licht betrachtet nicht wirklich gut, weil meine Motive alles andere als gut sind. Oder die guten Sachen den ganzen anderen Mist nicht ausgleichen können. Ich glaube, dass an dieser Stelle unser Gewissen sich meldet, das um das Verlorensein Bescheid weiß. Vielleicht sogar ohne es beim Namen nennen zu können. Es ist an der Stelle so existenziell nötig, dass uns an diesem Punkt Heilung geschenkt wird. Aber dazu kommen wir noch. Ich möchte nochmal auf diese Anfangsfrage zurückkommen. Warum man oft das Gefühl hat, dass Worte eben nichts ausrichten. Bis jetzt habe ich ja eigentlich über das Gegenteil geredet, nämlich darüber, warum Worte Macht haben. Wie ist das jetzt mit der Ohnmacht? Bei den auf Autorität gegründeten Beziehungen haben wir ja schon gesehen, dass dort durch Strafe und Zwang die Worte einfach durchgesetzt werden. Aber bei den auf Beziehung, auf Liebe gebauten Verhältnissen, da steht man da in einem Dilemma. Kleiner Einschub jetzt an der Stelle. Denn so ganz entweder oder sind diese Beziehungen nämlich nicht. Ich habe da mal so ein Pfeil dazwischen gemacht, um das darzustellen oder anzudeuten. Es gibt da nämlich eine mehr oder weniger große Überschneidung oder Schnittmenge, je nachdem, um welche Beziehung es sich dreht. Also Beziehungen, die eigentlich auf Autorität gründen, haben auch eine Beziehungsebene. Aber der Schwerpunkt liegt dann auf der Autorität. Und die Beziehungen, die auf Liebe und Vertrauen bauen, haben immer auch einen Autoritätspart. Das meine ich damit. Also zum Beispiel mein Arbeitsverhältnis zu meinem Arbeitgeber. Das ist gegründet, basiert auf Autorität. Wir haben einen Deal, Arbeitszeit gegen Leistung. Und wenn ich mit der Leistung auf Dauer das nicht so erfülle, wie mein Arbeitgeber das denkt, dann kriege ich meine Papiere. Dann war's das. Aber mein Arbeitgeber ist keine Maschine, das ist kein Roboter. Das ist ein Mensch. Und als solcher auch ein Beziehungswesen. Und so haben wir mit der Zeit ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Das hat natürlich seine Grenzen und das hat natürlich den Schwerpunkt auch auf der Aufgabe, die steht im Mittelpunkt. Aber es ist eben ein sowohl als auch. Oder der Klassiker an der Stelle, die Eltern-Kind-Beziehung. Gerade heute wollen wir die sehr stark auf der Liebes- und Vertrauensebene aufbauen. War zu anderen Zeiten anders, ist heute der Schwerpunkt. Aber die Eltern haben Vollmacht über ihr Kind. Und zwar so eine große Vollmacht in den ersten 18 Jahren, wie danach nie wieder irgendein Mensch über dich Macht hat. Solange du nicht irgendwo in Sklaverei gebunden bist. Aber das ist jetzt mal bei uns nicht unbedingt der Standard. Wenn ich als Vater jetzt zu der Erkenntnis komme, dass meine Worte nicht auf das richtige Gehör treffen, kann ich das wiederholen. Aber wenn ich das eine Zeit lang gemacht habe und das Ergebnis ausbleibt, stellt sich mir eben diese Frage, ja, was mache ich jetzt? Und dann habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, pfeife ich entweder auf das, was ich wollte, ordne meinen Willen, also dem des Kindes unter, oder eine Möglichkeit ist auch, diese Ebene zu wechseln, von dieser Liebes-Vertrauensebene mal so auf die Autoritäts- und Vollmachtsschiene rüberzugehen. Das Blöde ist nur, dass man dieser Beziehung damit, die bringt man unter Spannung, die leidet in dem Moment darunter. Und je nachdem, wie häufig und wie oft man auf dieser einen Seite ist, läuft man eben Gefahr, diese Beziehung zu schädigen auf Dauer oder sogar zu verlieren. Und das meine ich mit diesem Dilemma an der Stelle. Aber wisst ihr, wie es überhaupt erst zu diesem Dilemma kommt? Ganz schlicht, bei dem Hörenden fehlt der Gehorsam. Das ist am einfachsten an diesem Schulbild zu verdeutlichen. Das ist auch so eine Mischform aus Autorität und Vertrauen, heute auch anders als früher. Aber wenn jetzt Christian oder Bärbel, sind hier beide heute Morgen hier, wenn die da vor einer Klasse stehen und die pfeifen einfach auf alles, was der Lehrer da vorne gerade so erzählt, dann sind sie schlichtweg ungehorsam und lösen damit eben dieses Dilemma aus. Jetzt kann man den Gehorsam aus der Schule oder von der Eltern-Kind-Beziehung eigentlich auch als Unglaube oder Misstrauen bezeichnen. Wenn der Schüler seinem Lehrer wirklich vertrauen würde und wirklich glauben würde, dass er sein Bestes will, wäre er nicht ungehorsam. Letztlich ist es ein Mangel an Vertrauen, wenn Worte ohne Wirkung bleiben. Jetzt habe ich schon eine Viertelstunde geredet und du fragst dich vielleicht, sag mal, was ist denn das hier? Bin ich heute Morgen in einer Soziologie oder in einer Psychologie oder in einer Pädagogikvorlesung gelandet oder ist das hier vielleicht doch eine Predigt und es geht um das Wort Gottes? Was hat denn das alles jetzt irgendwie mit mir zu tun? Ich bin nicht Christian und Bärbel, also ich bin kein Lehrer, habe vielleicht auch keine Kinder oder die sind groß, das heißt, das Thema ist für mich durch. So what's up? Was ist los? Vielleicht hast du aber auch schon so ein bisschen in dir gemerkt, mir wird es ein bisschen unbehaglich an der Stelle, weil dir die Sache näher gekommen ist, als du das vielleicht gedacht hast oder wolltest. Leute, ich denke, das ist ein Spiegel unseres Verhältnisses und des Dilemmas in unserer Beziehung zu Gott. Die Worte Gottes haben eine Macht, die für uns unvorstellbar ist. Ich will mit euch jetzt mal eine kleine Tour durch die Bibel machen, wo es um Verse geht, die die Kraft, die Autorität des Wortes Gottes beschreiben. Wir fangen ganz vorne an beim Schöpfungsbericht. Ich zitiere in Auszügen aus 1. Mose 1. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste, und es geschah so. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, so dass man das Trockene sehe, und es geschah so. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist auf der Erde. Und es geschah so. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Udi, machen wir weiter. Also wenn Gott spricht, dann geschieht es. Er spricht die Dinge allein durch die Kraft seines Wortes ins Seiende. Er ordnet nicht irgendwie, sondern er spricht Licht und es wird Licht. Materie, Leben, all das entsteht aufgrund der Kraft der Autorität des Wortes Gottes. Das ist so zu groß für uns zu denken, dass, naja, ihr wisst, wie man heute in der Schule lernt, wie das ganze Leben und das Universum entstanden ist, dass einem die Alternative sogar lieber ist, zu sagen, ist vielleicht irgendwie alles von alleine entstanden. Wie ist das, wenn Jesus zur Schöpfung redet? In Markus 4, Vers 39 lesen wir: Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Der Sturm schweigt augenblicklich, nachdem Jesus ihm das befohlen hat. Oder Matthäus 21, Vers 19. Und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hinzu und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm: Nie mehr wachse Frucht auf dir in Ewigkeit. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Wie ist es, wenn Jesus zu der unsichtbaren Welt redet? Lukas 8, Vers 27 lesen wir: Und als er ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der war von Dämonen besessen. Er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr und blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Da er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und rief laut: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Ich bitte dich, quäl mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, aus dem Menschen auszufahren. Denn der hatte ihn lange Zeit geplagt und er wurde mit Ketten und Fesseln an den Füßen gebunden und gefangen gehalten, doch er zerriss seine Fesseln und wurde von dem Dämon in die Wüste getrieben. Und Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Legion, denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort auf dem Berg eine große Herde Schweine auf der Weide. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in diese zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen von den Menschen aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See und ersoff. Lukas 4, Vers 33. Und es war ein Mensch in der Synagoge, besessen von einem Dämon, einem unreinen Geist. Und der schrie laut: Halt! Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der Dämon warf ihn mitten unter sie und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. Und es kam eine Furcht über sie alle und sie redeten miteinander und sprachen: Was ist das für ein Wort? Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geistern und sie fahren aus. Zum Schluss dieser Tour noch Lukas 21, Vers 33. Da sagt Jesus: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also können wir festhalten, dass Gottes Worte geschehen und dass keine Macht der sichtbaren oder unsichtbaren Welt sich dem Wort Gottes widersetzen kann, so wie wir das hier sehen. Aber Moment mal, das stimmt doch gar nicht. Der Mensch macht das doch an einer Tour seit dem Garten Eden. Wie geht denn das? Und da wären wir wieder bei dem Bild vom Anfang. Die Beziehung, in der Gott zu uns Menschen steht oder wir zu ihm, ist eben nicht allein auf Autorität gegründet. Gott liebt uns und er möchte, dass wir ihn lieben. Und er wirbt um unser Vertrauen. Gott benutzt das Bild des Vaters und der Kinder, wenn er unser Verhältnis beschreiben möchte. Und sein Wunsch ist, dass wir aufgrund von Liebe und Vertrauen seinen Worten folgen. Hört euch an, mit wie viel Geduld Gott seinen geliebten Kindern nachgeht, um ihr Vertrauen wirbt, sie zu sich ziehen will. Gibt jetzt nochmal eine kleine Tour durch die Bibel mit einigen Versen, wo das so zum Ausdruck kommt. 5. Mose 4, Vers 1. Und nun höre, Israel, die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt, auf dass ihr lebt und hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, gibt. 5. Mose 5, 1. Und Mose rief ganz Israel zusammen und sprach zu ihnen: Höre, Israel, die Gebote und Rechte, die ich euch heute vor euren Ohren rede, und lernt sie und bewahrt sie, dass ihr danach tut. 5. Mose 6, Vers 4. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Psalm 50, Vers 7. Höre, mein Volk, lass mich reden. Israel, ich will gegen dich zeugen. Ich, Gott, bin dein Gott. Psalm 81, Vers 9. Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen. Israel, du sollst mich hören. Jesaja 44, Vers 1. So höre nun mein Knecht Jakob und Israel, den ich erwählt habe. Jesaja 48, Vers 12. Höre mir zu, Jakob, und du, Israel, den ich berufen habe. Ich bin's. Ich bin der Eine und der Erste und auch der Letzte. Im Neuen Testament, in Markus 12, Vers 29, lesen wir: Und Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und das finde ich eine ganz emotionale Stelle, wo Jesus in Matthäus 23, Vers 37 im Anblick von dieser wunderschönen Stadt Jerusalem sagt: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten, und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Hört ihr den Schmerz Gottes aus diesen paar Versen? Hört ihr die Geduld, die Langmut, das Erbarmen, das Gott gegenüber den Menschen hat? Und dieses Dilemma, das wir einfach nicht hören wollen. Wenn du dir mal eine Konkordanz zur Hand nimmst oder in deiner Bibel-App nachschlägst, wie oft vom Hören in der Bibel die Rede ist. Und Gott meint nicht, dass die körperliche Fähigkeit, Schallwellen im Gehirn in Informationen zu übersetzen. Er meint unsere Herzen, die auf Gottes Willen einfach keinen Bock haben. Im Neuen Testament gibt es eine ganz charakteristische Formulierung, die Jesus ganz oft gebraucht und die auch in der Offenbarung, in den Sendschreiben an seine Gemeinde zu finden ist. Da heißt es immer wieder: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Immer und immer wieder wird es Gott nicht müde, die ein und selbe Sache seinen Kindern zu sagen: Hört doch auf mein Wort, seid doch endlich gehorsam. Das steckt in unserem deutschen Wort so schön drin von der Bedeutung, was das eigentlich meint. Das zu befolgen, was wir hören. Und jetzt muss ich was Ernstes sagen, weil wenn ihr euch das Bild dann nochmal anschaut, Gott möchte uns mit seinen Augen leiten, das sagt er in seinem Wort. Er will, dass unser Verhältnis auf Vertrauen und Liebe gegründet ist. Aber der Gott, vor dessen Autorität sich niemand wegducken kann, der sagt über seine Worte durch den Propheten Jesaja auch nochmal Folgendes: Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll auch das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Der Text stellt auch wieder die Einladung Gottes an den Menschen in den Vordergrund. Aber auch eben zwei Dinge, die wir beachten müssen bei dieser Einladung. Gottes Wort kommt zu seinem Ziel. Es wird nicht leer zu ihm zurückkommen. Das heißt, er wird es nicht unter den Tisch fallen lassen und sagen: Naja, komm, war ein netter Versuch, aber wenn sie nicht wollen, dann halt nicht. Und das Zweite ist die Tatsache, dass Gottes Nähe zeitlich begrenzt ist. Es gibt den Moment, an dem Gott in seiner Autorität zu uns spricht, weil wir das Maß seiner Geduld und Langmut überrissen haben. Dann begegnet uns Gott so, wie wir das vorhin von den Naturgewalten und den Dämonen gesehen haben. Dann passt kein Blatt Papier mehr zwischen Gottes Wort und seiner Erfüllung. Dann ist es zu spät, auf sein Wort mit freiwilligem Gehorsam zu reagieren. Dieser Punkt wird zu einer von uns nicht vorherzusehenden Zeit für die ganze Welt kommen. Und es gibt ihn auch jetzt in jedem Leben, nämlich im Moment des Todes. Dieser Fakt ist dann unumkehrbar und hat daher was absolut Tragisches. Denn es gibt wirklich ein zu spät. Im Leben seiner Kinder bin ich auch der Meinung, reagiert Gott dynamisch auf unseren Gehorsam. Wie weit bin ich auf der einen oder auf der anderen Seite? Ihr erinnert euch vielleicht an meine Predigt über die Pädagogik Gottes, da habe ich das ja auch schon mal gesagt. Und aus Erziehungsgründen macht Gott manchmal Druck oder setzt Dinge durch oder in unser Leben, die wir so nicht cool finden, damit sein Wort zur Umsetzung kommt. Ich bin fast am Ende. Ich habe nur noch einen Gedanken. Wenn ihr euch die Chronologie der Bibel anschaut, könnt ihr eine interessante Feststellung machen. Die letzte Gruppe von Büchern im Alten Testament sind die Propheten. Und die sind auch zeitlich gesehen am jüngsten. Und nach dem letzten Propheten gab es eine Zeit des Schweigens Gottes. 400 Jahre hatte Gott seinem Volk nichts mehr zu sagen. Es war alles gesagt. Und ich frage mich, wie die Frommen dieser Zeit das Schweigen gedeutet haben. Ob es ihnen überhaupt aufgefallen ist. Sie hatten doch ihren Gottesdienst und ihre Gesetze. Man hatte seinen frommen Betrieb auch ohne Propheten. Und ehrlich gesagt sind die einem ja auch ganz schön auf die Nerven gefallen mit ihrem immer alten, gleichen Geleier über tut Buße, sonst kommt Gericht. Das ist langweilig und überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß. Und dann kam da noch mal ein Prophet, der sich als Wegbereiter für einen größeren bezeichnet hat. Und er hat auch schon wieder diese alte Leier von Buße drauf. Kann nicht mal endlich einer kommen und uns von diesen blöden Römern befreien? Wir haben kein Bußproblem, wir haben ein Römerproblem. Wenn wir überhaupt ein Problem haben. Denn eigentlich geht es uns doch ganz gut in unserem Ghetto. Wir hassen die Römer zwar, aber sie lassen uns unsere kleine Nische, in der wir unsere Religion ausüben dürfen. Wir gehen euch nicht auf die Nerven, dafür lasst ihr uns unser frommes Ding machen. Und da hinein kommt dann Jesus und redet auch schon wieder von der Buße, der Sünde und bringt hier alles durcheinander. Der bürstet sowas von gegen den Strich. Der Hebräerbrief beginnt mit folgenden Worten. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Jesus ist sozusagen Gottes letztes Wort an die Menschen. Und das ist Evangelium und gleichzeitig Tragik. Aus Gottes Sicht ist nämlich alles gesagt. Und wie bei einer Preisverhandlung, wo es so ums Verhandeln geht und einer dann irgendwann an einem Punkt sagt, so, das da ist jetzt mein letztes Wort. Steht das Angebot und es kommt entweder ein Deal zustande oder die zwei gehen einfach auseinander. Und es ist immer die gleiche Frage, die Gott uns fragt. Es geht seit dem Paradies um immer die gleiche Sache, nämlich willst du mir und meinem Wort für dich vertrauen oder deinem eigenen? Ich habe so zum Ausklang, dass ihr das so ein bisschen nachklingen und setzen lassen könnt, euch ein Video mitgebracht. Das ist ein Musikvideo von dem sogenannten Schma Yisrael. Das ist, habe ich eben auch schon zitiert, oder den Anfangsvers davon, das ist eines der wichtigsten Gebete der Juden und gleichsam sowas wie ihr Glaubensbekenntnis oder ein Teil dessen zumindest. Es hat seinen festen Platz im Gottesdienst und es ist eben ein Zitat aus 5. Mose 4, die Verse 4 bis 9. Da heißt es, höre, Israel. Der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Und wenn ich mir dieses Höre Israel dann anhöre, aus dieser Perspektive Israels, die damals eben nicht auf den Sohn gehört haben, die ihn bisher abgelehnt haben, Gottes letztes Wort an sie, dann finde ich das schon krass. Und ich denke, da braucht man nicht sagen, naja, das ist ja Israel, das hat mit mir nichts zu tun, sondern das ist so die Idee, dass ihr euch das anhört und euch genau eben mit der Frage auseinandersetzt, jeder für sich. Und nach dem Video können wir dann eine Zeit der Stille haben oder auch, wo ihr Antwort gebt im Gebet, wenn ihr möchtet. Amen.